Ja, ein herzliches Grüß Gott heute Mittag an diesem Ewigkeitssonntag, an dem wir als Allianzmenschen zusammenkommen. Das ist ja eine feine Sache, wenn im Rahmen der Allianz Geschwister aus unterschiedlichen Kreisen und Gruppen und Gemeinden zusammenfinden und Jesus gemeinsam feiern, dass wir ihn gemeinsam als Herrn haben. Heute haben wir ein Thema, das ist nicht direkt mit dem Tag verknüpft. Das hat man im wechselseitigen Gespräch so für den heutigen Mittag ausgesucht. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. In diesem Semester in meinem Konvent in Albrecht-Bengelhaus, jeder Studienleiter, jeder Assistent hat eine Gruppe von circa 20 bis 30 Studierende, die in einem Konvent zusammenkommen, und dass man besonders für die Betreuung, Begleitung dieser jungen Menschen dann als Lehrer im Haus zuständig. In meinem Konvent haben wir ein Thema Glaubenshelden. Und dieses Thema würde eigentlich auch in unsere Reihe hineinpassen im Bengelhaus, obwohl wir ihn nicht jetzt vorgenommen haben, den David. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, er ist ein Held wie kaum ein anderer im Alten Testament, wie es Andreas vorhin bei der Einleitung gesagt hat. Die Sache mit den Helden ist so eine Sache. Man stellt die Leute auf den Schemel und irgendwann im Laufe des Lebens lernt man sie dann in echt kennen und dann werden Mythen zerbrochen. Und wir merken, auch die Leute, die wir für Helden halten oder die vielleicht auch Helden sind, dass diese Menschen ganz normale Menschen sind wie du und ich. Menschen, die genauso mit Gott ringen und mit denen Gott ringt. Und die auf einem Weg der Nachfolge, auf dem Weg Gottes sich befinden und das, was als heldenhaft in ihrem Leben rauskommt, ist vielleicht, wo sie in besonderer Weise ihre Treue zu Gott unter Beweis gestellt haben. Aber das ist immer nur eine Seite der Medaille. Ich weiß nicht, ob von Ihnen jemand heute Mittag Kalando eingeschaltet hatte im Evangeliumsrundfunk. Da wurde Andreas Boppart als der neue Shootingstar der Jugendevangelisten interviewt. Und speziell auch zu seinem neuen Buch Unfertig. Unfertig. Und seine Botschaft heute Mittag im Interview war: Wir sind doch alle unfertig als Christen. Also es geht nicht darum, irgendjemanden aufzubauen, um den anzuhimmeln, sondern es geht darum, voneinander zu lernen. Und an David können wir wahrhaft viel lernen. Sowohl aus dem, was oberhalb der Spiegellinie hier im Diagramm liegt, die Lichtseite, als auch das, was unterhalb diesem Spiegelstrich oder dieser Zeitachse auf der Grafik liegt, das sind die Schattenseiten seines Lebens oder auch Schlagseite, wenn man so will. Vom Kind über den Krieger, den Geduldigen, den Sieger, den Bußfertigen, den Ausweichenden bis hin zum Greis wollen wir Dinge rauspicken aus seinem Leben, die uns hilfreich sein können für unseren Weg in der Nachfolge Jesu Christi. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, Klammer auf, und sein Beziehungschaos, Klammer zu. Der Hirtenjunge, der auf der Harfe Gott zur Ehre spielt, ist derjenige aus all den Söhnen Isais, der allein würdig ist, die Salbung zum König Israels zu bekommen. Dieser Hirtenjunge, der die allergeringste Tätigkeit in der Familie hat. Wer im Orient gelebt hat, der weiß, selbst die Mädchen dürfen die Ziegen und Schafe hüten. Selbst die Mädchen im Orient ist das eine, ja, denen wird keine große Verantwortung übergeben in der Regel, im Unterschied zu uns. Die Kinder gucken nach dem Kleinvieh. Und David war der Geringste, der Kleinste, der Jüngste. Und er war gerade gut genug, um nach den Schafen zu schauen. Und Samuel, wo er ein Opfer mit der Familie Isais darbringen will, schaut sich alle Söhne an. Er weiß von Gott, nur einer von diesen Söhnen soll König von Israel werden. Und eins nach dem anderen, von dem Ältesten und Fittesten bis zum Kleinsten und Geringsten, hat Gott bei jedem gesagt, nein, der passt nicht. Aber bei David hat er gesagt, dieser ist's. Und Gott sprach, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. So heißt es in Apostelgeschichte 13, Vers 22. Es ging um die Einstellung Davids, als Gott ihn erwählt hat. Der wird meinen ganzen Willen tun. Was war das Problem mit Saul? Saul hat auch in manchem Gottes Willen getan, aber in einem Punkt hat er gesagt, nein, also diese ganzen Schafe und Rinder und alles von den Amalekitern und den König, der ist doch ein wichtiger, ja, ein Pfand, den zu haben, da kann man verhandeln mit denen, die noch da sind, und der hat außerdem internationale Beziehungen, von dem kann ich noch lernen. Und Saul gehorcht Gott nicht, wo er den Bann verstrecken soll. Saul war nicht in allen Dingen gehorsam, was Gottes Wille betraf, hat sich bewusst dagegen gestellt. So dass Samuel, als er dahin kam zu Saul, sagen musste, was höre ich da für ein Blöken? Und Samuel vollstreckt dann den Bann. 1. Samuel 16, 13 lesen wir, da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Wir wissen ja, dass das der große Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Bund ist. Der Geist Gottes wirkte auch im alten Bund, aber von außen an den Menschen heran. Der Geist Gottes kam über einen und er wich auch wieder. Bei David heißt es, er geriet über David von dem Tag an und weiterhin, immer wieder, hat der Geist Gottes durch David gewirkt. Wir dürfen den Geist Gottes in uns haben. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Fragt Paulus die Korinther. Der Grund, warum David ein Mann nach dem Herzen Gottes war, hängt mit seinem Willen und mit dem Geist zusammen. Und das sind auch Dinge, die uns helfen werden, wenn wir fragen, wie kann ich ein Mann nach dem Herzen Gottes werden oder wie kann ich eine Frau nach dem Herzen Gottes sein? Wie muss mein Leben aussehen? Was muss mich auszeichnen, dass auch dieses Urteil über mich gefällt werden kann, dass ich ein Mensch nach dem Herzen Gottes bin? Wir werden das an David in vielen Einzelheiten sehen. David ist der Junge, der Gott im Angesicht des Feindes vertraut. Großartig. Mir läuft es heiß und kalt im Rücken rauf und runter, wenn ich an diesen Jüngling denke, für den Sauls Rüstung viel zu groß ist und den er gar nicht tragen kann. Dieser schlaksige Bub, der überhaupt nicht kämpfen kann, wenn er eine Rüstung hat, der kein Speer, kein Schild, kein Schwert, der will gar nichts. Er nimmt seine Schleuder. Und dann geht er über den Bach, lesen wir, 1. Samuel, geht über den Bach und sucht sich 5 glatte Steine aus, mit denen er akkurat zielen, schießen kann. Wissen Sie, warum er 5 Steine mitgenommen hat? Weil Goliath 4 Brüder hatte. Das ist doch der Wahnsinn. Er hat gerechnet, ich brauche nur einen Stein für jeden von den 5. Wenn der Goliath fällt, dann wird sein nächstgroßer Bruder ihn rächen wollen. Wenn der fällt, dann wird der zweitgroße Bruder, das, so war es, so ist es heute noch im Orient mit der Blutrache. Und dieser Bub, dieser David, hat gerechnet mit Gott. Ich brauche nur mit Gottes Hilfe einen Stein für jeden. Und er stellt sich hin vor dem ganzen Volk, vor der ganzen Armee. Er ist wahrscheinlich so unbedarft und so jung, dass er es gar nicht merkt, was er macht. Aber dieser Heldenmut, der für andere Leute nur Dummheit ist, der zeichnet David aus. Das hat mich schon als Kind begeistert. Wie David es gewagt hat, im Namen und im Auftrag Gottes. Mit Gott an unserer Seite, da brauchen wir doch keine Angst haben, auch nicht vor dem größten Feind. Oder auch der junge Daniel war auch so. Ich weiß nicht, ob Sie das Lied hier in Deutschland auch kennen, wage es ein Daniel sein, wage es allein zu stehen. In meiner Kindheit in Kanada, da hat man das gesungen, Dare to be a Daniel. Wage es ein Daniel sein. Wage es allein zu stehen. Das hat der David gemacht. Nicht, weil er gedacht hat, ich bin wer. Nicht, weil er gedacht hat, das kann ich. Sondern weil er gesagt, wir haben doch den Herrn aller Herren, der Gott aller Götter, der Himmel und Erde geschaffen hat, der regiert, mit ihm können wir rechnen. Und das macht ihn zu einem Mann nach dem Herzen Gottes. Mit Gott rechnen, liebe Geschwister. Wenn wir Gott gefallen wollen mit unserem Leben, dann brauchen wir das als allererstes, dieses Vertrauen in ihm. Es wird heute schon fast damit kokettiert, dass man sagt, ach, so einen großen Glauben habe ich nicht. Das tut sein Übriges dazu, dass im Lutherjahr eine angebliche lutherische Bescheidenheit noch dazu kommt. Luther ist hingestanden und hat gesagt, als kleiner, bedeutungsloser Mönch, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Macht mit mir, was ihr wollt. Nicht, weil er sich einbildete, irgendwas zu sein oder irgendwas zu können, sondern weil er gewusst hat, das ist Gottes Auftrag. Und dann wird Gott schon für ihn sorgen und nach ihm schauen. David, der Junge, der Gott im Angesicht des Feindes vertraut. David, der junge Mann, der auf Gottes Eingreifen warten kann. Was ist das für eine Gelassenheit? Er ist bereits zum König über Israel gesalbt. Er hat Zugang zum Hof bekommen. Er war in allernächsten Nähe des Königs Saul. Er hat den Saul mit Musik aus seiner Depression herausgeholt. Er war oft mit dem König allein. Und der König war neidisch auf ihn. Er hätte es mit Leichtigkeit schon in der Zeit am Hof, im Königspalast, diesen Mann zu beseitigen. Aber er tut es nicht. Er will es gar nicht. Obwohl er zum König selber, zum König gesalbt ist. Später, als er vor Saul fliehen muss, in der Wüste Judas sich aufhält, zu den Philistern geht und bei denen Unterschlupf sucht, da kriegt er zweimal die Gelegenheit, Saul das Leben zu nehmen. Einmal in der Höhle, wo Saul seine Notdurft verrichten will und seine Sachen ablegt. So angreifbar, wie ein Mensch nur sein kann. Und da schneidet David nur einen Zipfel vom Gewand ab und zeigt sogar am Eingang der Höhle, nachher, wo Saul draußen ist, wo es überhaupt keinen Fluchtweg mehr gibt für ihn. Guck mal, ich will dir nichts. Diese Gelassenheit. Gott hat mich berufen, er hat mich gesalbt. Er wird zu seiner Zeit mich in das Amt hineinführen. Ich muss das nicht machen. Ich muss das nicht bewegen. Ich muss das nicht selbst in die Hand nehmen. Dann das andere Mal, als sie das Lager Sauls bei Nacht entdecken und der eine Mitkämpfer Daniels in seiner Freischärlertruppe sagt, soll ich ihn jetzt durchstoßen, mit dem Speer ihn zum Boden, an den Boden festnieten? David sagt, nein, den Gesalbten Gottes tasten wir nicht an. Ein mutiger junger Mann, der aber auch demütig ist. Mut und Demut. Er weiß, er kann warten und muss nicht die Dinge in die eigene Hand nehmen. David, der junge Mann, der den Gesalbten Gottes als solchen ehrt. Das sind Eigenschaften, die ihn zu einem Mann nach dem Herzen Gottes machen. Wie oft wollen wir die Dinge in die eigene Hand nehmen? Wie oft wollen wir über andere hinweg das tun? Wir brauchen diese Gelassenheit im Glauben, diese Demut, diese wartende Haltung, nicht feige und tatenlos dabei stehen, aber warten, bis Gott das herbeiführt und uns die Gelegenheit gibt. David, der Sieger, der vor der Lade tanzt. Sie kennen ja die Geschichte wahrscheinlich. Es gab Schwierigkeiten in der ersten Ehe. Michal, die Tochter Sauls, hat ihm das Leben gerettet, hat ein Ephod im Bett versteckt gehabt, damit die Leute denken, er ist krank und liegt im Krankenlager. Und David konnte entkommen, als Saul seine Männer nach ihm schickten. Irgendwas ist in der Ehe dann schiefgelaufen. Und als David später vor der Lade tanzend die Lade nach Jerusalem hineinführt, da heißt es, dass sie ihn verachtete. David tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her und war umgürtet mit einem Leinenpriesterschutz. Und David mit dem ganzen Haus Israel führte die Lade des Herrn herauf mit Jauchzen und Posaunenschall. Und als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, guckte Michal, die Tochter Sauls, durchs Fenster und sah den König David springen und tanzen vor dem Herrn und verachtete ihn in ihrem Herzen. Ein König, der wie ein Hampelmann sich da aufführt, hat er denn keine Ehre im Leib? Der tanzt wie das gemeine Volk, der tut so, als wäre er einfach begeistert von diesem ganzen Ding. Da kann das doch als Politiker mal nüchtern betrachten. Das ist wichtig, dass die Lade nach Jerusalem reinkommt. Das zementiert seine Machtansprüche. Dann werden auch die Stämme sich mit ihm als König einigen. Ach, diese Sentimentalität und diese Begeisterung. David ist der Sieger, der sich nicht zu schade ist, als gewöhnlichen Menschen vor Gott zu benehmen. Und seine ganze Freude darüber, dass die Lade Gottes, die Gegenwart Gottes, wieder in den Mittelpunkt des Volkes gerückt wird. Wenn wir Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes sein wollen, dann gehört auch unsere Begeisterung für ihn dazu. Unsere Freude darüber, was er in und an uns tut. Wir haben so eine Meckerliste, die ist meistens recht lang, was Gott alles falsch in unserem Leben macht. Oder ist es nur bei mir so? Wir haben Vorschläge an Gott für alle möglichen Dinge, wie er es besser machen könnte. Haben wir auch die Freude darüber, was Gott uns an allem so wertvollen und kostbaren geschenkt hat. Meistens sehen wir nur das, was uns nicht passt. Und wenn wir Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes sein wollen, dann gilt es, die Dankbarkeit und die Freude an Gott zu entdecken. Und David ist auch der König, der Buße tut. Und dabei sein Leben wieder anpackt. Wie man richtig Buße tun kann, kann man bei David lernen. Da war die Sache mit Bathseba. Andreas hat es vorhin bei der Einleitung erzählt. Er hat nicht nur Ehebruch begangen, die Frau eines Nachbarn, eines seiner Offiziere, für sich genommen. Er hat auch noch den Nachbarn versuchen wollen, ein Kind unterzuschieben. Also richtig heimtückisch, listig. Als er merkte, das funktioniert nicht, hat er dann die Reißleine gezogen und hat gesagt, gut, dann muss Uriah dran glauben, dann muss der sterben. Und er bekam auch eine Strafe dafür von Gott. Gott hat gesagt, so nicht, dieses Kind wird nicht am Leben bleiben. Und das Kind ist auch gestorben, wir kennen ja alle die Geschichte, wie David Buße tut, in Sack und Asche sitzt, fastet, ringt mit Gott darum, dass das Kind doch leben darf und seine Sünde doch an diesem Kind nicht heimgesucht werde. Aber Gott blieb firm in dieser Sache. David hat es offensichtlich gebraucht. Als das Kind aber gestorben war, wie hat dann David reagiert? Er hat das akzeptiert. Er weint, fastet, tut Buße und dann legt er es aber auch weg. Können wir die Dinge weglegen, wofür wir Buße getan haben in unserem Leben? Oder krallen wir uns daran fest und schleifen es doch mit uns durchs Leben hindurch? Genau so will es Gott, dass wir, wenn wir unsere Schuld, unsere Sündenlast auf Golgatha vorm Kreuz niederlegen, dass wir dann uns wegdrehen und weggehen und es dort lassen, im Wissen, diese Sünde, diese Schuld braucht mich nicht mehr zu bekümmern. Es ist wie das Kind, das einen Drachen steigen lässt. Ihr wisst ja, wie das geht. 10 Minuten vielleicht geht es gut und dann ist irgendwann die Schnur verwurstelt und das Kind tut alles einfach zusammen in einen Knäuel und bringt es zum Vater und sagt, Papa, kannst du mir das wieder auseinander machen? Und was macht das Kind? Bleibt das Kind stehen? Und guckt zu, stundenlang, wie der Vater das auseinanderklamüsern will. Nein, das Kind lässt dort das Problem beim Papa und geht und spielt weiter. Und so dürfen wir von David auch lernen. Die Sünde erkennen. Vor Gott und in gewissen Fällen vor Menschen bekennen, bereuen, hassen und lassen und im Glauben an Jesus Christus in einem neuen Leben wandeln. Das heißt Buße tun, nach Martin Luther in seinem kleinen Katechismus. Es ist nämlich so, der Unterschied zwischen Segen und Fluch liegt darin, wie ich das Handeln Gottes aufnehme. Gemeinhin denken wir, Gott teilt dem einen Segen aus und dem anderen Fluch. Es ist aber nicht so. Gottes Handeln ist immer beides zugleich. Segen und Fluch. Je nachdem, wie die Menschen sich darauf einstellen. Nehme ich das Gericht Gottes an in meinem Leben, so wie David in seinem Fall, das Kind musste sterben. David hat das angenommen, hat es akzeptiert. Was ist daraus geworden? Es ist Segen für sein Leben geworden. Es durfte etwas heilen. Auch nach der Schwere seiner Schuld im Blick auf Uriah und Bathseba. Diese Ehe, die dann geschlossen wurde, durfte den Thronnachfolger hervorbringen. Auch da läuft es mir heiß und kalt den Rücken rauf und runter, wenn ich daran denke, wie gnädig Gott ist und wie ungnädig wir Menschen sind. Wir schreiben die Menschen ab, wenn sie bestimmte Art von Sünde begangen haben. Das ist die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Aber Gott will, dass wir die Sünde bei ihm abgeben und auch vergessen. So kann aus Fluch auch Segen in unserem Leben entstehen. Und David, der Greis, der Baustoffe für den Tempel anhäuft, obwohl er die Ehre nicht bekommt, diesen zu bauen. Es gab Konsequenzen. Schuld, liebe Geschwister, hat immer Konsequenzen. In unserem Leben. Schuld hat Folgen. Auch wo Davids Schuld vergeben war, gab es Folgen im Leben. Und unter anderem war diese eine Folge, dass er den Tempel Gottes nicht bauen durfte. Es sollte nicht heißen, einer, der Blut an seinen Händen kleben hat, hat den Tempel Gottes errichtet. Gott wollte sein Heiligtum nicht so in Verruf bringen, dass alle Völker darüber spotten und sagen, ja, der, wo den Tempel gebaut hat, wir wissen seine Geschichte, wir kennen sie. Nun, wie würden wir reagieren? Wenn ich es nicht bauen darf, dann soll es halt der andere richten. Und David sagt, nein. Es geht doch gar nicht um mich, es geht um Gott. Ich habe ein Haus, ich habe einen Palast, aber Gott, der hat keinen so würdigen Ort. Diese Stiftshütte, dieses Zelt, das vor 400 Jahren durch die Wüste geschleppt wurde und immer wieder mit Flicken und so erneuert worden ist, das ist doch nicht eine würdige Behausung für den Gott Israels. Und den Rest seiner Amtszeit sammelt er für den Bau dieses Tempels. Auch wenn er nicht den Grundstein legen durfte, auch wenn er nicht als Bauherr auftreten durfte, auch wenn er den Ruhm und die Ehre nicht dafür bekommen konnte. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Präsentation hängt. Gottes Entscheidungen akzeptieren und für andere einstehen. Das ist etwas, was uns zu Männern und Frauen macht, nach dem Herzen Gottes. Walter Tlach, erster Studienleiter im Albrecht-Bengel-Haus, hat uns jungen Studenten gesagt, merken Sie sich's. Damals hat man die Studenten noch gesiezt. Ja. Merken Sie's. Es gibt nichts, was Sie nicht erreichen können, wenn Sie bereit sind, anderen dafür die Ehre zu überlassen. Geht es um uns, um das Erreichen der Ziele, die Gott uns zeigt, oder geht es um die Lorbeeren? Die Schlagseiten. Jeder hat seine besondere Versuchung. Die Leute, die sich da auf dem Gebiet auskennen, sagen, es ist meistens entweder Macht, Geld oder Sex. Macht, Geld oder Sex. In den drei Bereichen liegen die Versuchlichkeiten der Menschen am häufigsten. Bei Macht könnte man Ehre und Stolz und ja, Einbildung, all diese Dinge auch noch mit unterbringen. Es gibt sicher auch andere Teile, aber bei David war es nicht die Macht, die ihn versucht hat. Auch nicht das Geld, aber die Frauen waren sein Schwachpunkt. Das ist ihm wohl wie Öl runtergelaufen, wie die Töchter Jerusalems und Israels ihn bejubelt haben, als er von den Feldzügen gegen die Philister heimgekommen ist und er die ganze Ehre, die Anerkennung, die Anbetung dieser jungen Frauen bekommen hat. Und in seinem Beziehungschaos, ich will gar nicht näher darauf eingehen, das kann man alles in der Bibel nachlesen, in seinem Beziehungschaos gab es 8 Ehefrauen und 19 Söhne. Wie viele Mädchen das waren, wird uns gar nicht gesagt. Ein Mädchen aber fällt besonders auf. Deren tragische Geschichte, woraus klar wird, dass David weder seine Kinder noch die Familie als solches im Griff hat. Er zeigte in dieser großen Krise Distanz und Führungsschwäche, wo es um die eigene Familie ging. Als König kein Problem, aber hinter der verschlossenen Palasttür, da war der Wurm drin. Es geht um die Sache mit Amnon und Tamar, eine der dunkelsten Kapitel der Bibel. Es geht um Inzest, es geht darum, dass einer der Söhne Davids, eine seiner schönsten Schwestern, missbraucht, sie schändet. In 2. Samuel 13 lesen wir, und nachdem es vorbei war und sie ihn angefleht hat, dann bitte doch David wenigstens, bitte doch unseren Vater, dass er mich dir als Ehefrau gebe, als Halbschwester, wäre das vielleicht in der Zeit noch gegangen. Und der Amnon spürt nur noch Ekel für sie und jagt sie wie ein Hund fort. Dann heißt es, und sie hatte ein Ärmelkleid an, denn solche Kleider trugen des Königs Töchter, solange sie Jungfrauen waren. Und als Amnons Diener sie hinausgetrieben und die Tür hinter ihr zugeschlossen hatte, warf Tamar Asche auf ihr Haupt und zerriss das Ärmelkleid, das sie anhatte, und legte ihre Hand auf das Haupt und ging laut schreiend davon. Es wurde allen bekannt. Jeder im Palast hat mitgekriegt, was hier passiert ist. Die Tamar hat gesagt, das wird nicht unter den Teppich gekehrt. Das muss Folgen haben. Vers 21, und als der König David dies alles hörte, er hörte es, wurde er sehr zornig. Aber er tat seinem Sohn Amnon nichts zuleide, denn er liebte ihn. Er liebte ihn, weil er sein Erstgeborener war. Doch Absalom, der Bruder Tamars, also echter Bruder, nicht Halbbruder, doch Absalom redete nicht mit Amnon, weder Böses noch Gutes, denn Absalom hasste Amnon, weil er seine Schwester Tamar geschändet hatte. Sie wissen wahrscheinlich, wie die Geschichte weitergeht. Absalom sagt seinen Brüdern, ruhig Blut, wir sagen nichts, das wird schon geregelt, zu rechter Zeit. Dann organisiert er den Überfall auf Amnon, lässt ihn erschlagen durch seine Brüder. Und auch da greift David nicht durch bei Absalom. Er kann doch seinen Kindern nichts zuleide tun. Gerade als Führungsgestalt im Volk ist er wie ein Lichtglanz, aber zu Hause eine Niete. Falsch verstandene Kindesliebe. Vergötterte Kinder. Wenn Amnon nicht von Anfang an verhätschelt und verzogen gewesen wäre, hätte er das nie gewagt, in jener Zeit das seiner Halbschwester anzutun. Aber er ist als Königskind groß geworden. Er dachte, ich kann es, ich darf es, ich bin doch der Thronnachfolger. Warum sollte ich nicht mir nehmen können, was ich will? Steht mir alles zu. Da gibt es die katastrophalen Folgen. Der Bürgerkrieg, der darauf zurückgeht, nachdem Absalom politische Ränke geschmiedet hat und seine Verbündete sich erschlichen, erkauft hatte mit Versprechungen, der König hört nicht auf euch, wenn ich einmal König bin, ich werde eure Probleme lösen, ja, werdet meine Freunde, ihr wisst, wie das in der Geschichte so dargestellt wird. Und wo Absalom auffliegt, wird er zunächst einmal verbannt. Aber wo David dann wieder sagt, ja, es ist doch mein Kind, lassen wir ihn zurückkommen nach Jerusalem, da wird es erst recht schlimmer, denn Absalom darf nicht mehr am Hof sein, er darf seinen Vater nicht mehr sehen. Der Vater hält ihn auf Distanz, anstelle den Stier bei den Hörnern zu packen und zu sagen, wir müssen diese Sache regeln, wird ein Deckmantel des Schweigens drüber geworfen und es gärt und modert weiter im Herzen des Absalom, sodass er den Bürgerkrieg auslöst. David sorgte nicht für Gerechtigkeit in der eigenen Familie und darum wandte sich sein eigener Sohn gegen ihn. Ein Mann nach dem Herzen Gottes? Was heißt das? Auf den Punkt gebracht, David auf der Flucht zum Jordan. Da lesen wir, Shimi, der Sohn Geras, kam heraus und fluchte und warf mit Steinen nach David und allen Großen des Königs David, obwohl das ganze Kriegsvolk und alle seine Helden zu seiner Rechten und Linken waren. So aber rief Shimi, als er fluchte, hinaus, hinaus, du Bluthund, du ruchloser Mann. Da wollen die Verbündete Davids diesen Shimi, der den König so beschimpft, einfach abschlachten. So eine Unverschämtheit. Was bildet er sich ein, den König einen Bluthund, einen ruchlosen Mann zu nennen? Wie reagiert David? Und David sprach zu Abishai und zu allen seinen Großen, siehe, mein Sohn, der von meinem Leibe gekommen ist, trachtet mir nach dem Leben, warum nicht auch jetzt der Benjaminiter? Lass ihn ruhig fluchen, denn der Herr hat's ihm geboten. Vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und mir mit Gutem vergelten sein heutiges Fluchen. Mir mit Gutem vergelten sein heutiges Fluchen. Ein Mann, der auf Gott warten kann, der das nicht in die eigene Hand nimmt, der nicht sein eigenes Recht herstellen muss, nicht darauf pochen muss. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, der Fehler macht und zu den Fehlern steht. Der Sünde tut und darauf Buße tut. Der es weiß, auch als Sünder darf ich vor Gott treten und meine ganze Schwäche, meine ganze Schuld, meine ganze Sünde ihm bekennen. Ich muss mich nicht von Gott abwenden. Gerade als Schuldiger, als Sünder darf ich mich zu Gott hinwenden. Und so ist David ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wenn wir eines heute mitnehmen, dann nehmen wir das mit: Wir sind alle unfertig. Wir haben alle unsere Schwächen. Wir sind alle versuchlich in irgendeiner Art und Weise. Wir stolpern alle. Wir haben den Balken im eigenen Auge oder wir den Splitter beim anderen suchen. Aber wir können trotzdem Männer und Frauen nach Gottes Herzen sein, wo wir sein Angesicht suchen. Unsere Schuld vor ihm hinlegen und auch weglegen und befreit Schritte in der Nachfolge tun, weitergehen. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes und sein Beziehungschaos. Vielen Dank für die Geduld beim Zuhören.